Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ägypten erlebt eine neue Welle gewaltsamer Proteste. Auslöser sind die Ausschreitungen bei einem Fußballspiel in Port Said mit 74 Toten. Die Proteste richten sich in erster Linie gegen Polizei und Militär. Die Demonstranten werfen ihnen Untätigkeit bei den Krawallen am Mittwochabend vor. Es ist aber auch die weit verbreitete Unzufriedenheit mit dem Militärrat, die sich Bahn bricht. Bei Zusammenstößen gab es Tote und Verletzte.
Nach dem Freitagsgebet ist die Gewalt in Ägypten erneut eskaliert. In Kairo kam es vor allem in der Nähe des Innenministeriums zu blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Hunderte Menschen versammelten sich und forderten den Rücktritt des Militärrats und Gerechtigkeit für die Menschen, die vor zwei Tagen bei den Gewaltexzessen im Fußballstadion gestorben waren. Wir müssen demonstrieren, damit gegen die Verantwortlichen von Port Said ermittelt wird. Mein Freund ist dort getötet worden. Ich will, dass diejenigen, die für das Massaker verantwortlich waren, bestraft werden. Nachdem gestern Demonstranten versucht hatten, die Absperrungen vor dem Innenministerium zu überwinden, schossen die Sicherheitskräfte auch heute wieder Tränengas in die Menge. Hunderte wurden verletzt. Zwei Demonstranten sind angeblich an den CS-Gasen erstickt. Sie bewerfen uns mit Tränengas. Sie bekämpfen die Revolution, um sie zu vernichten, aber sie geht weiter. Wir werden die Revolution beschützen. Unterdessen hat der Militärrat ein Ausreiseverbot für Sportfunktionäre und Politiker verhängt, denen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen im Fußballstadion der Prozess gemacht werden soll. Auch in anderen Städten wie Suez oder hier in Alexandria kam es zu Ausschreitungen. Tausende marschierten zum Militärhauptquartier. Die Armee und den Chef des Militärrats, Feldmarschall Tantawi, machten sie für die mangelnde Sicherheit im Lande verantwortlich und forderten ihn zum Rücktritt auf.
In München ist am Nachmittag die 48. Sicherheitskonferenz eröffnet worden mit einer Diskussion zur Rolle Deutschlands in Europa und der Welt. Auf der Tagesordnung stehen aktuelle Konflikte, wie etwa die Gewalt in Syrien und der Atomkonflikt mit dem Iran. Zu dem bis Sonntag andauernden Treffen sind Spitzenpolitiker und Experten aus etwa 60 Ländern angereist.
80 Delegationen, 10 Regierungschefs, 40 Verteidigungsminister. Nie war das Interesse an der Münchner Sicherheitskonferenz größer als in diesem Jahr. Das Thema Deutschlands neue Rolle in Europa und der Welt, ein untypischer Auftakt der Konferenz. Verteidigungsminister Thomas de Maizière betonte zur Eröffnung, vor allem wirtschaftlich bräuchten die Deutschen ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Sicherheitspolitisch aber habe sich einiges verändert.
Und ebenso offen will ich sagen, dass vielen unserer Bündnispartner eine zwar starke ökonomische Rolle der Bundesrepublik Deutschland, aber gleichzeitig eine schwache sicherheitspolitische Rolle durchaus recht war. Auch das war verständlich.
Polens Außenminister Sikorski hatte im Vorfeld gesagt, er fürchte mehr deutsches Nichthandeln als deutsche Führungskraft. Für Beunruhigung sorgte in München die Nachricht vom erfolgreichen Start einer iranischen Safir-Trägerrakete, die einen Wettersatelliten ins All gebracht hat. Nach westlicher Einschätzung könnte Teheran die Technologie aber auch dazu verwenden, Atomwaffen abzufeuern.
Uns geht es darum, dass der Iran auf die Option einer atomaren Bewaffnung nachprüfbar, nachvollziehbar verzichtet. Deshalb machen wir die Sanktionen. Die Sanktionen sind beispiellos. Und je mehr Staaten sich weltweit daran beteiligen, umso schneller können sie auch wirken.
Am späten Abend wird in München auch die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton erwartet.
Die NATO-Verteidigungsminister haben auf ihrem Treffen in Brüssel unter anderem über die angespannte Lage im Kosovo beraten. In den vergangenen Monaten gab es dort immer wieder schwere Auseinandersetzungen zwischen Kosovaren, der serbischen Minderheit und Soldaten der internationalen Schutztruppe KFOR. Die knapp 6.000 Mann starke Truppe wird daher vorerst nicht verkleinert. Ein weiteres Thema war der Einsatz in Afghanistan. Die Allianz will sich bis 2014 zurückziehen.
Bei ihrer schwierigen Suche nach einem geordneten Rückzug aus Afghanistan bekam die NATO Flankenschutz aus Russland. Die Allianz dürfe künftig Material vom Hindukusch über die Wolga-Stadt Uljanowsk nach Europa zurückführen. Weniger erfolgreich ist das Bündnis bisher beim Kampf gegen die Unterwanderung der afghanischen Armee und deren politische Folgen. Erst kürzlich waren 4 französische Soldaten bei einem Anschlag im eigenen Camp getötet worden. Im Licht der jüngsten Vorfälle soll die ISAF-Führung bis Ende Februar einen Plan ausarbeiten, wie man die Unterwanderung durch Terroristen in der afghanischen Armee unterbinden kann. Das Bündnis fürchtet, weitere Anschläge könnten die Pläne für einen geordneten Rückzug in Gefahr bringen. NATO-Kreise schätzen, dass noch etwa 150 sogenannte Schläfer in der afghanischen Armee auf ihren Einsatzbefehl gegen ISAF-Truppen warten. Es handelt sich wahrscheinlich um eine systematische Unterwanderung der afghanischen Armee. Die Taliban haben genügend politisches Gespür, um zu wissen, welchen Schaden sie damit anrichten. Wie wichtig die NATO den Kampf gegen den Terrorismus auch über Afghanistan hinaus einschätzt, zeigt, dass sich die Partner heute auf den Kauf von 5 unbemannten Aufklärungsflugzeugen verständigt haben. An der Finanzierung der Drohnen sind 13 NATO-Länder beteiligt, darunter auch Deutschland. Die Mittel für einen Krieg sind offenbar leichter aufzubringen als für einen stabilen Frieden danach. Die NATO will jetzt einen Teil der Kosten für die afghanische Sicherheit nach 2014 auf andere Global Player abwälzen. Ob diese Rechnung allerdings aufgehen wird, bleibt abzuwarten.
Die China-Reise von Bundeskanzlerin Merkel stand heute weitgehend im Zeichen der Wirtschaft. Auf einem Forum in Kanton warb Merkel für mehr Investitionen in Deutschland. Zugleich forderte sie einen besseren Zugang deutscher Unternehmen zum chinesischen Markt. Mit Präsident Hu Jintao sprach Merkel über die Schuldenkrise im Euroraum. Hu sicherte Hilfe bei der Bewältigung zu. Kein Entgegenkommen zeigte die politische Führung des Landes in puncto Meinungsfreiheit.
Den Staatspräsidenten traf die Kanzlerin gleich nach dem Frühstück. Und natürlich ging es bei diesem Gespräch auch um die Menschenrechte. Am Vorabend war ein bekannter Bürgerrechtsanwalt gehindert worden, an einem Empfang in der deutschen Botschaft teilzunehmen. Danach, 3 Flugstunden später, macht Angela Merkel beim deutsch-chinesischen Wirtschaftsforum in Kanton klar, sie will Beziehungen mit China auf Augenhöhe.
Wichtig für uns dabei ist, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen haben, dass wir in China ein gleiches Level Playing Field haben, dass wir mit den chinesischen Unternehmen als deutsche Unternehmen auch gleichgestellt werden.
Die begleitende Wirtschaftsdelegation ist zufrieden mit der Reise. Mit weiteren chinesischen Investitionen im Euroraum wird bald gerechnet. Die Kanzlerin bekommt Lob.
Es wird keine Frage, auch keine der schwierigen Fragen, werden ausgespart. Das wird sehr direkt und auf sehr kurzem Wege wird das angeschnitten.
Abendspaziergang mit Premier Wen Jiabao am Perlfluss in Kanton. Dass er die Kanzlerin nach Südchina begleitet hat, gilt als Zeichen besonderer Wertschätzung. Morgen endet die 5. China-Reise der Kanzlerin. Sie sieht beide Länder wirtschaftlich so eng miteinander verbunden wie nie zuvor. Auch die chinesischen Sorgen wegen der Euro-Krise konnte sie bis auf Weiteres zerstreuen. Nur bei der Frage der Menschenrechte bleiben die Fronten verhärtet. Mit dem Thema stößt Angela Merkel hier auf ziemlich taube Ohren.
Der griechische Finanzminister Venizelos hat mit Vertretern von Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und EU über Lohnkürzungen beraten. Griechenland muss deutlich sparen, um weitere Finanzhilfen zu bekommen. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände lehnten in einem gemeinsamen Brief an die Regierung weitere Einkommenssenkungen ab. Unterdessen teilte Euro-Gruppenchef Juncker mit, ein für Montag angekündigtes Sondertreffen der Euro-Finanzminister zu Griechenland werde voraussichtlich nicht stattfinden.
Ungarns Fluggesellschaft Malev stellt den Betrieb ein. Das staatliche Unternehmen ließ heute seine gesamte Flotte von 22 Maschinen am Boden. Malev kämpft seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten. Inzwischen sollen die Schulden mehr als 200 Millionen Euro betragen. Anfang des Monats forderte die EU-Kommission die Fluggesellschaft auf, illegale Staatsbeihilfen in Millionenhöhe zurückzuzahlen. Ungarns Regierung kündigte einen Neustart der Airline an.
Die polnische Regierung will das internationale Abkommen zum Urheberrechtsschutz, kurz ACTA, vorerst nicht ratifizieren. Ministerpräsident Tusk begründete diese Entscheidung mit der mangelnden Einbindung der Internetnutzer bei den Beratungen. Stattdessen seien vor allem die Inhaber von Urheberrechten gehört worden. In Polen hatte es massive Proteste gegen das Abkommen gegeben. Es sieht vor, dass Internetanbieter für Urheberrechtsverletzungen von Nutzern haftbar gemacht werden können. Kritiker befürchten, dies könne zur Überwachung von Internetnutzern und zur Zensur führen. Der Versuch italienischer Nazi-Opfer ist gescheitert, Entschädigungszahlungen von Deutschland über Gerichte in ihrem Heimatland zu erstreiten. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat diese Klagen heute für unzulässig erklärt. Die Richter befanden, dadurch würde die Immunität von Staaten verletzt. Verhandlungen über Entschädigungen könnten nur zwischen den einzelnen Ländern geführt werden. Sie legten der Regierung in Berlin nahe, die Gespräche unter anderem mit Italien über Zahlungen wieder aufzunehmen.
Aielis von Touris ist einer von Hunderttausenden. Er ist Opfer von Kriegsverbrechen der Nazis, für die er nie auch nur einen Hauch von sogenannter Wiedergutmachung erhalten hat. Und nun ist auch der Weg versperrt, auf den er seine Hoffnung zuletzt gerichtet hat. Italienische Gerichte hatten die Klagen italienischer und griechischer Opfer gegen Deutschland zugelassen. Aber damit haben sie, so urteilte heute der Internationale Gerichtshof in Den Haag, gegen das Völkerrecht verstoßen. Das nämlich bestimme, dass Staaten vor Gerichten anderer Staaten immun seien und deshalb nicht verklagt werden dürfen. Diesen Grundsatz wollte Deutschland gewahrt wissen.
Es ging es nicht darum, das schwere Leid zu relativieren, dass diese Menschen erleiden mussten, erlitten haben, sondern es ging uns darum, Rechtssicherheit herzustellen.
Nachdem das geschehen ist, sieht die Bundesregierung offensichtlich Spielraum für Hilfe in der Sache.
Auch jenseits rechtlicher Verpflichtungen werden wir weiter Wiedergutmachung leisten.
Das heutige Urteil erklärt Unrecht nicht zu Recht. Es bewahrt einen Grundsatz des Völkerrechts, der dem Rechtsfrieden zwischen Staaten dient. Das ist auch wichtig. Dennoch bleibt wahr, dass Hunderttausende von Nazi-Opfern nie auch nur symbolische Wiedergutmachung erhalten haben. Nicht immer lag das an Deutschland, manchmal lag es an ihren Heimatländern. Aber Deutschland hat es in der Hand, dieses Versäumnis noch auszugleichen.
Die Zahl der Menschen, die weltweit an Malaria sterben, ist offenbar weitaus größer als angenommen. Das hat eine breit angelegte Studie der Universität Washington ergeben, die sich vor allem auf Aussagen von Angehörigen von Malaria-Opfern stützt. Demnach erlagen im Jahr 2010 insgesamt 1,2 Millionen Menschen der Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von 655.000 Malaria-Toten aus. Malaria tritt weltweit in mehr als 100 Ländern auf.
3 Wochen nach der Havarie der Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio ruhen die Bergungsarbeiten an dem Wrack. Grund für den Stillstand ist eine Schlechtwetterfront. Voraussichtlich wird frühestens am Sonntag wieder damit begonnen, das Abpumpen von Treibstoff vorzubereiten, teilte das niederländische Bergungsunternehmen mit. An Bord sind noch etwa 2300 Tonnen, hauptsächlich dickflüssiges Schweröl.
Wenige Tage nach dem Kälteeinbruch in Europa liefert Russland offenbar weniger Gas in die EU als erwartet. In Deutschland kam heute ein Drittel weniger Gas an, wie Energiekonzerne bestätigten. Auch andere Länder wie Österreich und Italien berichteten von Kürzungen. Das russische Unternehmen Gazprom erklärte dagegen, die Europäer forderten mehr Gas als vereinbart. Außerdem warf Gazprom der Ukraine indirekt vor, die Transitleitungen illegal anzuzapfen. Die Regierung in Kiew bestritt das. Mit Engpässen rechnet die EU-Kommission nicht, die Erdgasspeicher seien voll. Der Frost hat Deutschland weiter fest im Griff. Mit minus 26,4 Grad wurde vergangene Nacht in Sachsen der bisherige Kälterekord dieses Winters gemessen. Auf den Seen sind viele Eisdecken nach wie vor dünn, auf den Flüssen sind aber inzwischen die ersten Eisbrecher unterwegs.
Mit voller Kraft durch die Eisschollen. Im Hamburger Hafen reihen sich die Brocken dicht an dicht. 10 Zentimeter dick ist das Eis. Es ist ein Kampf gegen den Frost, auch auf dem Schiff. Aber noch kommen die Eisbrecher voran.
Der geht durch wie Butter, das stört ihm gar nicht. Nee.
Doch kurz hinter dem Hamburger Hafen haben die Schiffe Mühe, noch durchzukommen. 30 Kilometer weiter südlich, bei Geesthacht, geht schon gar nichts mehr. Der Hafen gesperrt, die Schiffe müssen anlegen. Verkehrte Welt auf der Ostseeinsel Usedom. Wegen der Kälte konnte das Feuer in einem Golfhotel nicht gelöscht werden, weil der Feuerwehr das Wasser in den Schläuchen gefror. Das Hotel brannte komplett nieder. Insgesamt entstand ein Schaden von 1,5 Millionen Euro. Hier genießt man die schönen Seiten des Kälteeinbruchs. In Winterberg im Sauerland sind bei Sonnenschein die Skibedingungen perfekt. Nur die klirrende Kälte schmeckt nicht jedem.
Also es ist auf jeden Fall grenzwertig, auch mit dem Wind, wenn man hier runterfährt. Aber es macht trotzdem auf jeden Fall Spaß, hier zu sein.
Die einen schlottern, anderen kann es nicht kalt genug sein. In Sachsen steigen bei minus 11 Grad 2 Mutige ins eiskalte Nass.
Und nun die Wetteraussichten für morgen, Samstag, den 4. Februar.
Die beiden kleinen Tiefs, die heute der Nordhälfte Deutschlands hier und da etwas Schnee gebracht haben, verlieren morgen an Einfluss und es erwartet uns wieder vielerorts sonniges Hochdruckwetter bei eisiger Kälte. Im Norden und in der Mitte sowie an den Alpen gibt es heute Nacht noch mancherorts dichte Wolken mit etwas Schnee. In Ostseenähe sind auch kräftigere Schneeschauer unterwegs. Ansonsten ist es meist nur locker bewölkt oder klar. Am Tag wird es überwiegend freundlich und abgesehen von ein paar Flocken bleibt es meist trocken. In der Osthälfte regional auch mal dichtere Wolken und im Nordosten, insbesondere im Ostseeumfeld, auch ein paar Schneeschauer. Dazu weht der Wind schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Heute Nacht minus 8 Grad an der Ostsee und minus 23 Grad am Alpenrand, wenn es aufklart. Morgen Werte von minus 13 Grad im Allgäu bis minus 4 am Niederrhein. Auch am Sonntag neben einigen dichteren Wolkenfeldern verbreitet sonnig, nur vereinzelt rieseln ein paar Flocken. In der neuen Woche teils Sonne, teils Wolken, hier und da etwas Schnee und weiterhin klirrend kalt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Deutschlands Rolle in der Welt, Positionsbestimmung auf der Sicherheitskonferenz in München und Deutschlands Wintermärchen, Freud und Leid mit dem Frost.